Wir Deutschen haben in der Welt einen Ruf. Zugegeben, es ist nicht unbedingt der beste Ruf. Wir gelten in der Welt als Meckerer, als Motzköpfe. Eckart von Hirschhausen ist Arzt, Comedian und Schriftsteller. Und er sagt, er habe herausgefunden, woran das liegt, dass die Deutschen so viel meckern. Er hat das Gehirn untersucht und etwas Erstaunliches bei den Deutschen herausgefunden. Das Gehirn kann man nämlich in unterschiedliche Bereiche einteilen. Da gibt es zum Beispiel den Frontallappen, der für das zielgerichtete Denken zuständig ist. Zum großen Teil zählt dazu dann die Motorik. Also ich möchte etwas greifen, dann strecke ich meinen Arm aus. Ich bewege meine Hand dorthin, greife zu und kann es heben. Dann gibt es auch noch den Seitenlappen, der für Vernetzung und Verknüpfung zuständig ist. Humorvoll fügt Hirschhausen hinzu, bei den Deutschen gibt es einen zusätzlichen Bereich, den Jammerlappen. Natürlich ist das überspitzt und doch auch ein Fünkchen Wahrheit steckt drin. Jeder meckert mal, jeder jammert mal und das auch in anderen Ländern. Ich finde es trotzdem erstaunlich, wie schnell wir Menschen ins Motzen hineinkommen. Da kommt der Bus 2 Minuten zu spät und dann regen wir uns auf. Fahre ich auf der Autobahn, in der Baustelle, vorschriftsmäßig 80 Stundenkilometer. Und dann rege ich mich auf über die, die mich überholen. Das sind doch alles Raser. Aber kaum muss ich abbremsen, weil jemand vor mir 78 Stundenkilometer fährt, dann meldet sich bei mir der Jammerlappen und sagt, oh, was für eine Schnecke vor mir. In unserem Mindset, also in unserem Denkmuster, ist es irgendwie so drin, dass wir erstmal das Schlechte oder das Negative sehen. Umgekehrt, wenn wir das Gute sehen, dann macht uns das aber dankbar. Ein Mann, der in der Geschichte, der eigentlich Grund gehabt hätte, zu jammern, aber dennoch dankbar gewesen ist, war David. David lebte vor 3000 Jahren. Er war ein kleiner Hirtenjunge, der dann zum König von Israel wurde. Das ist ein Aufstieg von der untersten Schicht nach ganz oben, an die Spitze. Sein Weg nach oben war mit Hindernissen gepflastert. Es gab vor David noch einen anderen König, der Saul hieß. Und die Erzählung ist so, dass Gott Saul als König verworfen hat, weil er nicht auf Gott gehört hat. Und deswegen sollte ein neuer König her. Und das war dann dieser kleine Hirtenjunge David. Der kam an den Hof von Saul, übernahm im Laufe seines Lebens ein paar Aufgaben. Und weil David immer beliebter und erfolgreicher wurde als Saul, es denn jemals gewesen ist, bekam Saul auch eine, Stinkwut auf David. David wurde dann von Saul verjagt und verfolgt. Und er beschloss auch, David zu töten. Und das ging mehrere Jahre so, dass David immer wieder fliehen und sich verstecken musste. Und als Saul dann stirbt, kommt David als sein Nachfolger. Aber auch als König hatte er einige Probleme, die er bewältigen musste. Das Land war gespalten und er hatte zunächst nur die Herrschaft über ein Teil des Landes. Und zwischen beiden Teilen entfachte ein Krieg. Und nach mehreren Jahren gelang es ihm, die beiden Reiche zu vereinen. Es gab aber auch weitere Kriege mit umliegenden Völkern, umliegenden Ländern. Und das war noch nicht alles. Es gab auch interne, familiäre Konflikte. Seine Kinder haben es ihm nicht wirklich leicht gemacht. Viele von ihnen haben sich nicht gerade vorbildlich verhalten. Zwei seiner Söhne hatten sich sogar gegen ihn verschworen und wollten die Herrschaft übernehmen. Und wenn das nicht schon genug wäre, hatte er noch seine inneren, seine ganz persönlichen Konflikte mit sich selber. Denn auch er musste immer wieder erkennen, dass nicht alles so gut gewesen ist, was er tat. Und er musste sich damit auseinandersetzen. Also ein Mann, der Grund zum Jammern gehabt hätte. Es lief nicht alles glatt. Es war nicht alles perfekt. Viele Konflikte, viele Probleme, viele Stolpersteine auf seinem Lebensweg. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Auch mein Weg des Lebens ist nicht perfekt. Es läuft nicht immer so, wie ich es mir vorstelle. Und auch ich mache Fehler. Das ist Davids Leben, das ist mein Leben und ich glaube, es ist auch dein Leben. Auch wenn dieser Mann vor 3000 Jahren gelebt hat, kann ich noch einiges von ihm lernen, wie er mit solchen Situationen und Herausforderungen umgegangen ist. David hat vieles von dem, was er erlebt hat, in Liedern geschrieben. Das sind die Psalmen. Ein Großteil dieser Psalmen stammt von ihnen, die wir kennen. Und erstaunlich ist, dass er immer Grund findet, dankbar zu sein. Und jetzt schauen wir uns einen dieser Psalmen an. Psalm 138. Von ganzem Herzen will ich dir danken. Zum Spiel auf der Harfe will ich dich loben vor den Göttern. Ich werfe mich anbetend nieder vor deinem heiligen Tempel und preise deinen Namen wegen deiner Güte und Treue. Denn deine Zusage ist noch größer als alle bisherigen, die man mit deinem Namen verbindet. An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört. Du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben. Alle Könige der Erde werden dir danken, Herr, wenn sie die Worte hören, die dein Mund gesprochen hat. Sie werden die Wege und Taten des Herrn besingen, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Ja, hoch und erhaben ist der Herr, und doch achtet er auf den Bescheidenen. Den Hochmütigen aber durchschaut er schon von Ferne. Führt mich mein Weg mitten durch die Not, so schenkst du mir neue Lebenskraft. Du streckst deine Hand aus und wehrst den Zorn meiner Feinde ab. Mit deinem mächtigen Arm rettest du mich. Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen. Herr, deine Güte währt ewig. Und was du zu tun begonnen hast, davon wirst du nicht ablassen. Mir ist aufgefallen, dass David am Anfang ich will, sagt. Ich will danken. Ich will loben. Das ist eine bewusste Entscheidung von ihm, dass er das machen möchte, dass er es machen will. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also meine ersten Gedanken, wenn ich so aus dem Bett rauskrieche morgens, sind nicht automatisch, boah, jetzt erstmal so richtig dankbar sein. Eher so, boah, ich brauche jetzt mal einen Kaffee. Und wenn ich ein Problem habe, dann denke ich auch erstmal nicht an die Sachen, für die ich dankbar sein könnte. Wenn wir ein Problem oder eine Not haben, dann sind wir darauf fokussiert. Das ist in erster Linie nichts Schlimmes, weil wir ja nach Lösungen suchen, weil wir versuchen, aus dieser Not herauszukommen oder in dieser Not zu überleben. Aber es tut auch gut, uns von den Schlechten mal abzuwenden, hin zu hin zu etwas anderem. Denn wenn wir uns die ganze Zeit nur auf Dinge konzentrieren, die nicht gut sind, die nicht glatt laufen, dann zieht uns das auch manchmal so richtig, richtig runter. Ich erinnere mich zurück, als ich vor wenigen Monaten in der Gemeinde überlegt habe mit anderen, wie machen wir es denn, wenn wir uns als Gemeinde wieder versammeln dürfen. Uns als Gemeinde lagen Regeln von dem Staat vor. Wir hatten ein empfohlenes Konzept unseres Gemeindebundes bekommen. Und dann sieht man so diese ganzen Regeln und die Konsequenzen, die daraus zu schließen sind, was man einzuhalten hat und wie man es organisatorisch regelt. Und dann ist man erstmal erschlagen von diesem ganzen Zeug. Was ist eigentlich dann noch übrig geblieben von unseren Gottesdiensten und Gruppentreffen, die wir so lieben? Maskenpflicht. Man kann sich nicht mehr richtig ins Gesicht schauen. Nicht miteinander reden, obwohl wir doch den Austausch so lieben. Kein gemeinsamer Gesang, was unsere Gemeindekultur doch so prägt. Und so weiter und so weiter. Viele weitere Regeln. Da meldete sich wohl in meinem Gehirn der Jammerlappen. Das ist doof. Das ist doof. Und das ist auch doof. Irgendwie alles doof. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Kissen mit diesen Schäfchen drauf? Ohne dich ist das doof, das doof, das doof, das doof. Alles doof. So ungefähr war das. Aber dann habe ich doch entdeckt, oder wir haben entdeckt, nein, es ist nicht alles doof. Es ist zwar nicht wie vorher, es ist anders. Aber sich nach langer Zeit wenigstens zu sehen, sich mal in die Augen zu schauen, sich zuzuwinken, gemeinsam zuzuhören einer Predigt oder auch ein Musikstück, hat doch irgendwie eine andere Qualität, als alleine zu Hause zu sein und da zu sitzen und am Computer den Gottesdienst zu verfolgen. Eine bewusste Entscheidung, nach Dingen zu suchen, hilft uns auch, das Gute in unserem Leben zu sehen. Und wenn wir das machen, hat das Auswirkungen auf unser Leben. Und dafür müssen wir noch nicht mal Christ sein. Das gilt für alle Menschen auf der Welt. Also wenn du gerade zuschaust und kein Christ bist, dann funktioniert das auch bei dir. Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, wer sich bewusst dafür entscheidet, für Dinge in seinem Leben dankbar zu sein, der hat eine höhere Lebenserwartung, führt glücklichere Beziehungen und ist zufriedener mit seinem Leben. Und das Erste, was ich hier von David lerne aus seinem Psalm: Ich entscheide mich bewusst für die Dankbarkeit, fürs Dankbarsein. So, das war jetzt für alle nachvollziehbar, denke ich. Auch für Leute, die nicht an Gott glauben. Und jetzt kommt etwas, was Christen machen, was für viele vielleicht dann nicht mehr so nachvollziehbar ist. Ihre Dankbarkeit, also unsere Dankbarkeit als Christen, geht nicht einfach so in den luftleeren Raum, sondern sie hat eine Adresse. Der Dank geht an Gott. Und wofür lobt David Gott? Für Gottes Güte und Treue. In anderen Übersetzungen steht Gnade und Treue. Gnade oder auch Güte ist Liebe, die einem entgegenkommt. Gnade ist unverdiente, entgegenkommende Liebe. Und Treue ist Festhalten. Nicht abweichen. Es gibt eine Geschichte von König David, in der Gott ihm ein Versprechen über sein Königshaus macht. Und vielleicht denkt David gerade daran, als er dieses Lied beziehungsweise in diesem Psalm schreibt. Er hält an dieser Zusage fest, obwohl er sie nicht verdient hat, diese Zusage. Gott ist halt gnädig. und er ist treu. Seine Umstände, also Davids Umstände, haben sich dadurch auch nicht verändert. Er stand trotzdem weiterhin in Konflikten und in Kriegen. Ich stelle mir das so vor, dass er immer wieder auf diese Zusage Gottes geschaut hat. Er hat sich dann bewusst entschieden, dafür dann auch zu danken. Und dann machte er eine Erfahrung, die er jetzt auch in Psalm geschrieben hat. Indem er nämlich Gott dankt, bekommt er Mut und Kraft. Er bekommt Zuversicht im Tal seiner Not oder seinen Herausforderungen. In den dunklen Stunden seines Lebens sieht er dennoch Licht. Er kann weitergehen. Er bricht nicht zusammen, er verzweifelt nicht, gerät nicht in den Strudel einer Depression. Er kann durch all das Schlechte hindurchschauen und das Gute noch erblicken. Gott ist gnädig und treu. Ich erinnere mich an eine Zusage, die mir jemand während eines gemeinsamen Gebetszeit so zugesprochen hat. Gottes Name bleibt alle Zeit über deinem Haupt stehen. Das soll so viel heißen wie: Gott wird dich nie verlassen. In dem Augenblick fand ich das eine schöne Aussage. Die Kraft entfaltete sich erst dann, als ich in Krisen hineinkam und mich an dieses Wort erinnerte. Und dann passierte das Schöne. In dieser Zeit bekam ich Mut. Ich bekam Zuversicht. Ich wusste, Gott ist nicht fern, sondern er ist ganz nah bei mir. Und das Gleiche hat David erlebt, weil er ein Versprechen von Gott bekommen hat. Und daran hat er festgehalten. Und Gott hat uns viele Versprechen, uns viele Zusagen gegeben, dass er bei uns ist, dass er uns Kraft geben mag, dass er helfen will, dass er dich segnen mag, dass er uns in seiner Hand hält, dass er uns versorgen wird, dass er uns tröstet, dass er uns sieht, dass er für uns ist, dass er für dich ist, dass er dich von allen Seiten umgibt, dass er dich liebt, dass du zu seiner Familie gehörst. Was ich hier mitnehme von David ist: wenn ich mich an Gott wende, bekomme ich neuen Mut und neue Kraft. Was für eine tolle Auswirkung. Aber das ist nicht die einzige Auswirkung, die ein dankbares Leben hervorruft. Eine weitere Auswirkung ist, dass andere Menschen, ja, wie soll ich sagen, auch dankbarer werden. In den Versen 4 und 5 dieses Psalms schreibt David voller Zuversicht, dass eines Tages, wenn andere davon Wind mitbekommen, was Gott in seinem Leben bewirkt hat, sie auch anfangen, Gott zu danken. Für David sind das die anderen Könige, mit denen er womöglich auch diese Konflikte hat. Und wenn sie merken, dass Gott an Davids Seite ist, werden sie sich auch an diesen Gott wenden. Die anderen bekommen davon ja auch nur mit, wenn davon gesprochen wird, oder? In unserer Gemeindewelt haben wir dafür auch eine Begrifflichkeit: Zeugnis geben. Ich erzähle von meinem Glauben und meinen Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe. Und das wird sicherlich auch in Davids Zeit so gewesen sein, dass Leute davon erzählt haben und dass David auch selber davon erzählt hat. Und da sind mir ganz persönlich andere Menschen ein totales Vorbild. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der mich da inspiriert hat. Die Person hatte einen Termin, vor dem sie eigentlich Angst hatte. Sie betete dann zu Jesus und schaffte es, zu diesem Termin zu erscheinen, obwohl sie so eine innerliche Haltung hatte: boah, ich will da eigentlich gar nicht hin. Und die Person kam dann mit der Empfangsdame so ins Gespräch, und als die dann fragte, wie haben Sie das denn hierher geschafft mit all Ihrer Angst, antwortete sie: weil Jesus mich hierher begleitet hat. Ah, Sie glauben an Jesus. Ja, und so weiter. Und dann hatte sich ein kurzes Gespräch über Jesus ereignet. Wenn ich mir das mal andersrum vorstelle, welche Auswirkungen hätte das bei jemandem gehabt, wenn man gejammert hätte, wenn man nur gemeckert hätte? Ich glaube nicht, dass Nichtchristen dann anfangen, Gott dafür zu danken und zu loben, dass es ihnen besser geht als denjenigen, der gerade jammert. Das wird so nicht passieren. Unsere Dankbarkeit gegenüber Gott hat eine evangelistische Qualität. Es werden Menschen anfangen, nachzufragen. Und es werden Menschen dadurch Gott entdecken. Die meisten Menschen, die nach Gott suchen, hatten eine Begegnung mit Christen, mit einem Christen, der von seinen Erfahrungen mit Gott erzählt hat, dass er sich geliebt fühlt, dass er sich getragen weiß, dass er getröstet wurde, dass er Mut bekommen hat, dass er Hilfe erfahren hat, dass er versorgt wurde und dass er dankbar dafür ist, dass Gott an seiner Seite ist. Die bewusste Entscheidung, Gott zu danken, gibt mir nicht nur Mut und Kraft, sondern hat auch eine evangelistische Auswirkung auf mein Umfeld, sodass sie auch eines Tages womöglich Gott entdecken und anfangen zu danken. Am Ende des Liedes bekräftigt David nochmal, dass er auf Gottes Zusage vertraut. Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen. Herr, deine Güte währt ewig und was du zu tun begonnen hast, davon wirst du nicht ablassen. Das ist schon eine steile Aussage, vor allem dann, wenn man weiß, dass sich die Umstände nicht geändert haben, wenn die Probleme nicht aufhören, wenn man trotz alledem ja in einem dunklen Tal drinsteckt. Wir Christen haben nicht nur das Hier und Jetzt im Blick. Wir gucken viel weiter. Wir gucken auch über unser Leben hinaus. Wir glauben, dass es eine Wirklichkeit gibt nach unserem Sterben und dass es da ein gutes Ende gibt. Ein Ende ohne Tränen, ein Ende von Leid, ein Ende von Schmerz und Krankheit, ein Ende von Kriegen, ein Ende von Beziehungskonflikten und ja, ein Ende von all dem Schlechten. Das nennen wir Himmel. Das ist eine Zusage, die Gott uns gegeben hat. Und darauf vertrauen wir Christen. Das gibt uns Hoffnung. Es gibt uns neuen Mut, neue Kraft und auch dann Dinge zu bestehen, die uns aktuell bedrängen. Jemand, der wirklich krasse Sachen erlebt hat, aber seinen Jammerlappen im Gehirn keinen Raum gegeben hat, war Paulus, ein Apostel, der auch vor 2000 Jahren gelebt hatte. Und der wurde verfolgt. Der wurde gesteinigt, ausgepeitscht. Er litt Schiffbruch, war im Gefängnis, hatte lange Reisen, bei denen er auch Hunger erlebte. Und dieser Mann schrieb mal einen Brief und beschrieb seine Kraftquelle in all diesem Leid, was er erlebt hatte. So, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Ich wünsche uns, dass wir das erleben, dass wir eine Zuversicht haben, dass alles am Ende gut wird, dass wir daraus Kraft und Mut bekommen, dass Menschen so von Gott erfahren und ihn auch finden. Aber am Anfang steht, dass wir uns bewusst dafür entscheiden, Gott Danke zu sagen. Amen.